Also ich bin in Bern geboren, 1961. Und nachher in Ostermundigen aufgewachsen. Mein Vater war Schwachstromapparatenmonteur. Das ist ein handwerklicher Beruf. Mit diesem Beruf hat man damals Telefon und Radio montiert. Und meine Mutter war Hausfrau. Meine Mutter ist aufgewachsen auf einem Bauernhof. 4 Jahre Schulbildung und dazwischen immer die Heuferien. Also sie hat gerade rechnen und schreiben. Und ist im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Also sie hat noch erzählt von den Tiefliegern, die ihr Ross verscheucht haben, als sie mit dem unterwegs war. Und die deutschen Züge beschossen haben im Schaffhausischen. Also eigentlich ein klein bürgerliches Umfeld.
Und wie ist deine Schulzeit verlaufen in Bern, nehme ich an, und dann auch Mittelschule und Studium? Was kannst du dazu erzählen?
In der Schule bin ich eigentlich zu Ostermundigen und nachher zu Bolligen. Das hat mehr oder weniger zusammengehört. Und nach dem Mundengymnasium bin ich auf Bern ins Kirchenfeld-Gymnasium gekommen, Realgymnasium. Und das war dann so die Zeit gewesen, eigentlich von der Entwicklung, von der Sexualität. Dort habe ich auch gemerkt, dass ich schwul bin. Dort habe ich meine ersten Gehversuche in diese Richtung gemacht, die allerdings nicht so wahnsinnig gut angekommen sind, weil das Zielobjekt ist heterosexuell gewesen. Und das war auch die Zeit gewesen, wo ich nachher in die Tab gekommen bin. Oder ich gegangen bin, weil ich irgendwo einen Weg gesucht habe, um andere Schwule kennenzulernen, natürlich. Und dort nachher eigentlich einen Ort gefunden habe, wo ich mich daheim gefühlt habe.
Du bist ja in dieser Berner Zeit, bist du ja auch dann, eben, du hast vom Coming-up erzählt, bist du dann auch schwulenpolitisch aktiv geworden bei der HAB. Wie hast du zu der HAB gefunden und weißt du dort, oder wie hat dein Engagement dort ausgesehen?
Also von Schwulenpolitik kann man da noch nicht reden. Das war eigentlich mehr das Thema gewesen. Selbsterfahrung. Da haben wir Gruppen gehabt, wo man miteinander geschwätzt hat. Darüber geschwätzt hat, was gibt es denn für Konzepte für schwule Liebe und so weiter. Das war viel offener gewesen, als es heute ist, aus meinem Gefühl heraus. Heute ist, finde ich, ist es sehr konservativ. Wir haben mit der Schulennähe ein sehr konservatives Instrument. Es war damals viel offener und viel weiter gewesen, aber man muss dazu sagen, das war vor AIDS. Und in der HAB habe ich dann auch meinen ersten Freund kennengelernt. Das ist so parallel gegangen eigentlich zu meiner Schulausbildung, zu was richtig Matur gegangen ist, habe ich so erste Konzertbesuche gemacht und Veranstaltungen besucht. Und dann ist der Martin Frank auf Bern gekommen und hat in Bern an einer Veranstaltung sein «Vögi ist ein Sauhung», das Büchli, das damals eine riesige Sensation war, vorgestellt. Und ich war dort und habe das unglaublich toll gefunden. Das hat mich fasziniert. Und dann musste ich Maturarbeit machen, im Deutsch. Und das Thema war, 3 Bücher vergleichen. Und das war dann «The Catcher in the Rye» von Salinger. Und das war der «Jung Werther». Und das dritte Buch, das ich gewählt habe, ist dann eben «Der Vögi ist ein Sauhung». Mein Deutschlehrer hat also tatsächlich nachher das Buch auch gelesen. Und ich glaube, noch ziemlich gute Noten gehabt für die Maturarbeit. Ich war damals schon recht geschäftstüchtig gewesen, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall dass die Maturarbeit nachher von meinem Vater auf dem Firmenkopierer kopieren lassen. Und habe die in die Hab mitgenommen und habe die probiert zu verkaufen. Und mein erster Käufer war ein hübscher, junger, 16-jähriger Mann gewesen. Und in meiner ganzen Naivität habe ich gar nicht gemerkt, warum er das kauft. Er hat es nämlich nur deswegen gekauft, weil hinter drin meine Adresse gestanden ist. Und dann dann haben wir uns getroffen und sind dann ein Paar geworden eigentlich.
Haben denn deine Eltern von dem gewusst und wie haben sie auf das reagiert?
Ja, ich hab dann eigentlich meinen Freund auch mal probiert, heimzubringen. Das ist aber ganz schief rausgekommen. Haben meine Eltern gar nichts davon wollen wissen. Und das war nachher auch der Grund, warum dass ich eigentlich dann gesagt habe, nach dem Gymi, ich muss eine Ausbildung suchen, wo ich weg von Bern komme, damit ich nicht daheim muss bleiben und daheim muss wohnen, sondern dass ich unabhängig kann sein. Das war dann der Grund, warum ich in Zürich an der ETH eigentlich ein Studium gesucht habe und dann Architektur gewählt habe.
Du hast erzählt von der HAB und dass du bei der HAB dabei warst. Was hat dich dort besonders angezogen, beziehungsweise weißt, dein Engagement war? Hast du vielleicht bei dem HAB-Info, das ja hier gegeben hat, mitgearbeitet oder was hast du gemacht?
Nein, ich war einfach ein Besucher. Und ich habe einfach mitgemacht Demonstrationsgeschichten und so. Das war politisch. Und das ist eigentlich so aus dem Thema rausgekommen. Damals hat es ja noch den Paragraph 195 gegeben. Ich bin gerade 20 geworden. Ich habe einen 16-jährigen Freund. Und ich habe gewusst, mit dem stehe ich jetzt mit einem Bein bereits im Gefängnis. Und damals ist der Film von Alexander Ziegler im Kino gelaufen. Ich habe den Film gesehen. Und dort geht es genau um das Thema. Jemand, der eben auch mit einem Minderjährigen Sex hat und nachher ins Gefängnis geschossen wird. Und das ist für mich so etwas von tiefstem Unrecht eigentlich gesehen. Das hat bei mir etwas Wahnsinniges ausgelöst, Da muss man kämpfen und da muss man etwas machen.
Bei der HAB hast du aber angefangen, irgendein Flugblätter zum Beispiel machen, gell? Also es hat schon ein gewisses Interesse gegeben für, sagen wir, in einer einfachen Form für Publizistik.
Ja, ich habe ja auch die Maturarbeit selber gemacht und das ist auch so Textzeilen, die mit der Schreibmaschine geschrieben sind, zusammengeklebt und mit fotokopierten Bildern kombiniert und so. Und das Gleiche, also das Gestalterische, das war bei mir schon Ding gewesen. Das habe ich dann irgendwann auch angefangen für die HAB zu machen, so kleine, einfache Flugblättchen. Das ist nachher dort tatsächlich auch schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Aber das waren natürlich einfache Versuche gewesen. Und das war alles in einer Zeit gewesen, vor Computer, vor den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben.
Du bist ja dann von Bern, eben auch wegen dem Studium an der ETH, bist du auf Zürich gekommen, bist dort aber nicht in der HAZ aktiv gewesen, sondern du hast dann ein anderes schwules politisches Engagement gehabt.
Ja, ich bin auch in der HAZ dabei gewesen, aber nicht in irgendwie so in der Gremien und so. Ich bin dann eigentlich in der HAZ unterwegs gewesen, weil das hat für mich den Vorteil geboten, dass ich auch mit den Leuten, die ich von Bern kennt habe, Kontakt haben können. Und bin als HAZ-Vertreter eigentlich nachher in der gesamtschweizerischen Organisation unterwegs gewesen. Etwas haben wir vorher noch vergessen zu sagen. Zu Bern. Das ist eine ganz kleine Geschichte, die aber für mich im Leben nachher später ganz wichtig geworden ist. Und zwar hat es zu Bern das Antiquariat im Rathaus gegeben, oder beim Rathaus gegeben. Ganz ein kleines Antiquariat. Ein schwuler Besitzer. Von dem hat man damals gesagt, hinter dem Vorhang, den sie in dem Raum hatte, da werden abends auch unanständige Sachen gemacht, wenn draussen die Tafeln hängen zu. Und dort bin ich regelmässig verkehrt, weil er auch eine Schallplattenabteilung hatte, die sehr interessant war, so Occasionsschallplatten. Und irgendwann mal habe ich auch die Bücher angeschaut, die er hatte. Und dann finde ich so Bändli, wo nichts angeschrieben war, ziehe die raus, schaue das an, und dann hat es dort blutige Männer drin. Und dann war das Jahresband vom Kreis. Und das hat mich gerade fasziniert, weil dummerweise habe ich gerade als erstes die wunderschönen Fotos von George Platt Lyons, der als Roberto Rolf im Kreis Fotos präsentiert hat, gesehen. Das war ein amerikanischer Modefotograf, eigentlich, der ganz, ganz hochwertige Bilder gemacht hat. Das hat mich fasziniert. Ich habe die Bücher für wenig Geld gekauft. Ohne zu wissen, was das ist. Ich habe das nachher angeschaut und gelesen, aber ich habe keine richtige Verbindung gemacht. Und viel später hat mir der gleiche Antiquar nachher gesagt, ein Heigöpper, der eine ganze Sammlung vom Kreis loswerden will. Und hat mich dem vermittelt. Und dort habe ich nachher sämtliche Ausgaben vom Kreis geschenkt bekommen. Ich als junger Student. Ohne aber eigentlich eine Geschichte zu haben, ohne etwas zu wissen. Und das hat die Geschichte dazu, die ist erst viel später in meinem Leben dann dazugekommen.
Aber die Kreise haben dich vielleicht darin bestärkt, dass du dich eben auch interessiert hast für Zeitschriften und eben bei deinem Engagement dann in Zürich, wo nicht primär bei der HAZ war, sondern bei der HACH, beim Dachverband, hast du dann auch wieder angefangen, dich eben um Publikationen zu kümmern. Dort hast du einen Vorstoss gemacht, oder?
Ja, die HAB hat ja ihr HAB-Info gehabt, eine Zeitschrift, die Erfahrungsbericht gebracht hat. Und das HAB-Info mit diesen Erfahrungsberichten, das ist etwas, das kann man ein paar Jahre machen. Und dann sind die Themen ausgelutscht. Dann gibt es nichts mehr Neues dazu zu sagen, zu Beziehung und Schwule im Militär und weiss nicht was alles. Und auf das aber hat HAB eigentlich gesagt, wir hören auf. Und wir haben das alle schade gefunden, weil das HAB-Info ist auch weiterum bekannt gewesen. Und dann habe ich vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir aus dem etwas Nationales machen würden, dass alle Gruppen sich daran beteiligen, an so einer Zeitschrift. Und wir haben damals schon zwei Ausgaben gehabt von einer Zeitschrift, die andersrum geheissen hat. Das waren zwei Einzelausgaben, auch so ein bisschen Selbsterfahrungsprojekt. Und dann war der naheliegende Gedanke, das andersrum zu nennen. Und wir haben das nachher hergebracht, dass wir eine Zeitschrift machen konnten, die als Zwangsabo sämtliche Mitglieder von allen angeschlossenen Schwulengruppen verteilt worden ist.
Die Idee war ja dann auch, dass man mit dieser schon bestehenden Zeitschrift Kontiki zusammenarbeitet. Irgendwann ist dann die gekommen, dass man wie eine Art eine Fusion gemacht hat mit dieser anderen bestehenden Zeitschrift. Kannst du das vielleicht noch erklären? Dann ist ja der Name da entstanden, AK, andersrum Kontiki, oder?
Genau, das kommt aber erst sehr viel später. Wir haben angefangen mit einer kleinen Zeitschrift A5-Format. Die war noch schwarz-weiß, gebastelt bis am Bach runter. Dann sind die Möglichkeiten ein bisschen professioneller geworden. Irgendwann hat man auf A4 umgestellt, immer noch schwarz-weiß oder zweifarbig. Und der Umschlag ist, glaube ich, dann zweifarbig geworden. Und viel später hat man dann angefangen mit vierfarbigen Umschlägen. Aber innen dran war es immer noch schwarz-weiß. Und das Kontiki war eigentlich eine Art Konkurrenz oder halt eine Ergänzung. Wir sind eine abonnierte Zeitschrift gesehen, hatten eine kleine Ausgabe, die wir noch in Bars und Zaunen gegeben haben. Das Kontiki war eine Gratis-Zeitschrift, die nur in den Szenen aufgelegen ist. Und der Herausgeber von dieser Zeitschrift hat damals ein Satzbüro gehabt, ein Fotosatzbüro. Das hat man damals noch gebraucht, wenn man drucken wollte. Und hat dann irgendwann aufhören. Und das war so in dieser Zeit, in der die Aidshilfe gegründet wurde. Und Roger Staub von der Aidshilfe hat nachher den Kontakt vermittelt zwischen uns und dem Herausgeber vom Kontiki. Und dann haben wir das zusammenschliessen. Und das Kontiki hat den Vorteil gehabt, dass sie auch Szenenwerbung hatten. Und wir haben nachher ein Heft gemacht, wo wir einerseits abonniert können und andererseits, wo wir aber eine reduzierte Ausgabe, wo nicht alle Seiten drin waren, nachher als Gratis-Ausgabe eben in die Szene hineingegeben haben. Und durch das haben wir nachher Werbung eigentlich in unser Heft hineingebracht.
Vielleicht, wenn wir von der Werbung kurz reden, ist es auch dann auch gelungen, ich sage jetzt mal neben der ja, wahrscheinlich, sagen wir logische Inserenten aus der Gay-Szene, auch andere Firmen, die vielleicht eben nicht zu dieser schwulen Welt gehört haben, anzuziehen? Oder ist das am Anfang völlig unmöglich gewesen?
Da sind wir, glaube ich, nicht einmal auf die Idee gekommen, dass wir das versuchen am Anfang. Weil niemand die Idee hatte, dass die schwule Szene für einen Werbetreibenden, der jetzt irgendwie Schokolade verkauft oder Alkohol oder was auch immer, könnte interessant sein. Und eigentlich erst so gegen das Ende vom Andersrum Kontiki, wo dann sich das eigentliche so ein linke so Gruppenheft, wo wir gemacht haben, sich eigentlich ein bisschen überlebt hat, was immer kommerzieller geworden ist. Und man nachher das übergeben hat und nachher andere Produkte daraus entstanden sind, schlussendlich dann das Display, was es heute noch gibt. Erst dort, in dieser Schlussphase, haben wir dann so erste Gehversuche gemacht mit möglichen so Inserenten, die außerhalb der Gay-Szene waren. Aber das war elend schwierig, das ist nicht wie heute, oder? Und wir haben natürlich auch die Konzepte nicht gehabt, wie man sie heute hat. Das Display, wenn man dort reinschaut, dann kommt dort ein Bericht über irgendwie eine Badeferien auf Mauritius und nachher hinten dran kommt nachher das Inserat von der Swiss, oder? Was logisch ist, das gehört zusammen und das wird extra gemacht, damit man eben auch das Inserat hat. Und die kommerzielle Ausrichtung, die haben wir damals gar nicht gehabt. Wir haben gar nicht so weit studiert, oder? Das war noch nicht so weit gewesen.
Wer ist denn hinter der Lancierung vom Andersrum gestanden? Sind das Studenten gewesen, oder kann man das benennen? Wer das lanciert hat, wer das gemacht hat?
Also du redest jetzt vom Andersrum.
Ganz am Anfang, ja.
Das war die Hach. Also wir in der Hach haben das lanciert. Ja. Wir haben gesagt, das wäre eine Idee und haben das der Gruppe angeboten. Und das hat nachher Entscheidungen gebraucht, wo nachher die Gruppe zugestimmt haben. Oder? Weil da ist es ja dann um Geld gegangen. Man hat ja dann einen Teil von ihren Einnahmen abgezogen für das Produkt.
Okay. Und so deutsche Pendants oder andere Länder haben das schon gehabt, so Magazin? Oder
vielleicht auch die Frage von den Vorbildern, oder? Genau, hat es irgendwie Vorbilder gegeben für das Andersrum und später den AK?
Unser Vorbild war das Hubinfo. Das ist ganz einfach. Wir haben dort angefangen, dass du musst einfach daran denken, das war noch Zeit gewesen, lang vor Internet, lang vor Handy, lang vor irgendetwas. Da haben wir noch Wählscheibentelefon gehabt, da haben wir noch Briefe geschrieben. Wenn man mit jemandem Kontakt haben in Amerika wollte, hast du einen Brief geschrieben und nicht ein Mail. Das muss man sich bewusst sein. Also die Wege waren viel komplizierter gewesen. Du bist dann vielleicht mal irgendwo hergereist und hast dort nachher eine Zeitschrift gefunden, hast sie am Kiosk gekauft oder hast sie in einer Szenenbar mitgenommen, hast nachher eine Adresse gehabt, hast denen geschrieben und hast dann die vielleicht sogar besucht. Also ich bin zum Beispiel auf Stockholm gefahren und habe dort Kollegen getroffen in Stockholm, die auch Zeitschrift gemacht haben, weil ich gewusst habe, dass die Fotos von Alison Delarue, die im Kreis publiziert hat, in ihrem Archiv haben, um die Fotos mal zu sehen. Und habe die Fotos nachher mitgenommen, daher, um die zu kopieren und nachher wieder zurückgeschickt und so Sachen. Also, das ist noch so gegangen, oder? Das war nicht so, kannst du mir schnell einscannen und schicken.
Wir haben vorher von der Werbung geredet. Eine andere Möglichkeit ist ja auch Sponsoring. Hat es denn irgendwie auch Sponsoren gegeben aus der Gay-Community raus, die irgendwann mal gesagt haben, ja, jetzt schieben wir dir 10'000 Franken, machen ein schönes Heft? Oder wie muss man sich das vorstellen? Hat es zu dieser Zeit Sponsoring gegeben?
Das wäre schön gewesen. Ich hab ein paar reiche Schwule kennt. Ich war auch etwa zu Besuch gewesen, in so einem Klüppli, das es damals gegeben hat von älteren Schwulen. Das Klüppli war aber nicht Network, wie wir das heute kennen. Sondern das Klüppli war ein Klüppli von mehreren Herren, die einfach genug Geld hatten, die sich hübsche junge Buben leisten konnten. Und die Buben haben dann von ihnen einen Sportwagen geschenkt bekommen, damit sie dann auch schön willig waren. Oder? Die haben ihr Geld in Sportwagen und Buben angelegt und nicht in einem linken Magazin, wo für sie wahrscheinlich außerhalb von ihrer Lebenswelt da war.
Vielleicht gleich noch eine Frage zum Vertrieb. Eben, es hat die Zwangsabos gegeben an die HA-Gruppen, ja. Aber hat man es AK können am Kiosk kaufen?
Ja, das zum Beispiel. Können. Am Kiosk hat es AK gegeben. Und eben, wir haben es in die Szene reingedrückt. Also wir haben Gratis-Exemplare, die kleineren Umfang hatten, haben wir in die Szene verteilt, damit eben die Leute hätten sollen abonnieren. Wobei das nie wirklich so funktioniert hat. Also es ist ganz klar gewesen, die Zwangsabo, ohne die Zwangsabo hat es AK in dieser Form nie gegeben.
Die Auflage, einfach so ein ungefährer Umfang, sind das Zehntausende, Tausende?
Nein, die Auflage ist relativ gering gewesen. Da kannst du die Schwulengruppe nehmen, plus noch ein paar weitere. Also ich weiss nicht, irgendwo 1500, 2000, 3000, irgend so etwas. Aber das könnte man anschauen in den Heftern, weil das steht dort im Impressum mit Sicherheit drin.
Das ist ja dann gedruckt worden in deiner Druckerei schon von Anfang an, oder hat es da zuerst noch eine andere Druckerei gegeben? Wer hat das gedruckt von Anfang an?
Also Wir haben in dem Team, das es andersrum gemacht hat, ziemlich von Anfang an den Thomas Wicki dabei gehabt. Und der Thomas ist von Frauenfeld gekommen und hat das Frauenfeld beim Schletti gearbeitet. Das war ein Kopier- und Druckbetrieb, Heliografiebetrieb für Architektenpläne damals. Das war damals noch das Geschäftsfeld. Und in der Druckerei ist dann andersrum etwas gemacht worden und wir haben dann Gastrecht bekommen und durften an einem Wochenende jeweils in der Druckerei die Reprogeräte, die sie hatten, für Film machen und für Bilder aufzurastern und so brauchen. Und dann muss man sich vorstellen, wir haben nachher die Bilder gerastert in die richtige Grösse, die wir im Heft gebraucht haben. Wir haben Text vom Fotosatz vom Contiki-Herausgeber bekommen. Man hat das auf Papier montiert und am Schluss die Montagen, die wir dort gemacht haben, die waren nachher Druckvorlagen, die nachher mit einem speziellen Apparat direkt auf Druckplatten belichtet worden sind. Und da sind wir ein ganzes Wochenende, sind wir dort gehockt, das vierte, sechste, manchmal das achte, und haben die Vorlagen produziert. So hat es angefangen und das ist nachher ziemlich lange so weitergegangen, bis dann viel später dann, eigentlich nicht mehr Fotosatz war, sondern dann Computersatz. Aber das war dann schon Jahre später gewesen.
Hat sich das immer gerechnet? Hast du da manchmal auch können ein bisschen etwas rausnehmen oder hast du da immer drauf gezahlt? Also weißt du, einfach um eine Idee haben, wie hat das funktioniert finanziell?
Finanziell hat es nicht funktioniert. Wir haben eigentlich immer ganz, ganz knapp müssen durch mit dem Geld, das wir von der Gruppe bekommen haben. Und so gegen Schluss ist es nachher haben wir dann immer mehr so das Defizit von hinten anziehen. Wir haben die Druckerei einfach immer später gezahlt. Und das Defizit haben wir dann quasi im Nachfolger verkauft. Der dann das Heft übernommen hat, der musste dann einfach die Schulden zahlen, die wir hatten, und hat dann so das Heft übernommen. Also es ist ganz eine brutale und harte Geschichte, wie für viele Zeitschriften, die so im kleinen Rahmen gemacht werden. Das finanziert sich nicht und die Rechnung geht nicht auf. Und man hat nie jemanden bezahlt. Also alle, die gearbeitet haben, alle haben gratis gearbeitet, haben ihre ganze Freizeit da reingegeben. Also kannst dir vorstellen, ich habe 20 Jahre lang pro Woche 3 bis 4 Abende einfach für das Heft gegeben, wo ich Zeug geschrieben habe. Oder an einem Wochenende bin ich fotografieren, habe ich schöne Buben fotografiert. Oder? Und das war alles gratis gewesen. Was ich an Aufwand hatte, war meine Sache gewesen. Das habe ich gezahlt. Und man hat überall geschaut, was habe ich noch für Ressourcen, die man brauchen kann. Eben die Druckerei, die man nachher gebraucht hat, um die Vorlagen zu machen und so. Das hat ja nichts gekostet. Also wir haben nichts gezahlt für das, oder? Die Druckerei war froh, das hat einen Druckauftrag gehabt.
Gleich auch noch ein bisschen Sponsoring von dieser Druckerei.
Genau.
Ja. Jetzt gleich noch zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, zu einer Zeit, wo der Medienkonsum noch ganz anders war. Was war der Stellenwert von dem AK? Ich nehme an, das war wahrscheinlich für viele Leute die einzige Informationsquelle gewesen, weil ja auch, ich sage jetzt mal, die grossen Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen ganz wenig über das Thema publiziert haben. Was kannst du sagen, was war der Stellenwert von dem AK in der Zeit 90er Jahre? So.
Also, das finde ich jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, das müsste jemand anderes beurteilen. was ich damals, oder warum dass wir das damals gemacht haben, ist einerseits gewesen, weil wir selber durch das vernetzt waren. Die Szene, viele Leute kennt haben, viele Begegnungen hatten, die hochinteressant waren. Und ab und zu mal ist eine Rückmeldung gekommen. Und das waren dann die schönen Rückmeldungen. Irgendein junger Schwuler, der gesagt hat, du, das habe ich im Kiosk gefunden. Und das hat mir geholfen beim Coming-out. Und diese Rückmeldungen, die waren für uns eigentlich der Antrieb, um das weitermachen. Und gegen Schluss, also nach 20 Jahren, wo dann eben die Kommerzialisierung von der Szene eingesetzt hat, da hat es ja nachher parallel den Cruiser gegeben, der komplett aus der schwulen Szene in Zürich entstanden ist, also aus der kommerziellen schwulen Szene. Und wir haben mit so etwas müssen, das war unsere Konkurrenz gewesen. Wir haben müssen schauen, wie gehen wir mit dem um. Und wir haben es überhaupt nicht als so etwas Kommerzielles verstanden. Und die Welt hat sich dort aber verändert und wir haben uns nicht mitverändert. Und das ist jetzt aus dem Nachhinein, kann man sagen, das war eine ähnliche Entwicklung gewesen, wie x Jahre vorher mit dem Kreis, der in den 60er Jahren eben sich auch nicht mehr verändert hat, der wollte bleiben, was man war. Und alle Mitglieder haben gefunden, die spinnen ja. Wir sehen ja da, was es alles gibt, die Sexheftchen aus Schweden und so, wo plötzlich blutige Buben mit steifen Schwänzen waren und nicht mehr die hübschen Ephäben, wo man nie ein Schwänzchen sieht, wo man möglichst nicht so viel Blut sieht wie im Kreis. Oder? Und das war eigentlich auf eine andere Art eine gleiche Situation gewesen. Und das war nachher ganz gut gewesen. Es sind nachher neue Leute gekommen, jüngere Leute gekommen, die nachher das andersrum Kontiki übernommen haben und nachher aus dem eben später, viel später, dann das Display gemacht haben.
Jetzt sind wir schon in dem Übergang zu dem Display drin, kann man sagen, also es hat dann einfach die Zeit gegeben, wo die Zeitschrift, wenn du sagst, sich dann irgendwo auch überlebt hat und du dann aber versucht hast, eine Nachfolgeregelung zu finden oder ihr versucht dann, und die dann eben auch gefunden habt, ja, oder?
Genau.
Das ist Display gewesen. Und eben, das ist an und für sich ein, für dich jetzt im Nachhinein ein positiver Übergang gewesen. Hat das gut funktioniert?
Ja, das ist ein wunderbarer Übergang gewesen. Da ist ja nachher auch ein Kontakt reingewachsen. Also da hat sich eigentlich das, was wir lang immer wollen haben, nämlich in der schwulen Szene nur ein Magazin, das hat sich nachher wie realisiert. Also, aber nicht mit uns. Und mit ganz einer anderen Ausrichtung, eben viel kommerzieller Ausrichtung, wo für uns nicht mehr so verständlich war, die wir nicht mehr so können mittragen konnten. Und ich weiss auch noch, dass ich damals dann auch sehr müde war. Also ich kann nicht mehr mögen. Weil 20 Jahre lang ununterbrochen freiwillige Arbeit zu machen in so einem Projekt. Und ich muss einfach noch sagen, es war ja nicht das einzige Projekt, das ich dabei war.
Wir reden nachher noch über andere.
Es hat noch ein paar andere gegeben. Oder? Also, das heisst, das ist einfach nachher irgendwo, bin ich dann auch auspowert gewesen. Und auch die anderen, die mitgemacht haben, sind dann mit der Zeit einfach auspowert gewesen, nach 20 Jahren.
Vielleicht noch schnell. Ein wichtiger Punkt bei so einem Schwulenheft war ja wahrscheinlich immer auch Kontaktinserat. Also man hat ja noch nicht die Plattformen gehabt, wo man heute Partner finden kann. Wie war das gewesen? Wie hat das funktioniert früher noch? Also da hat es irgendein System gegeben, wo ihr gehabt habt, wenn ihr können Kontakt vermitteln. Kannst du das erklären?
Also wir haben das zwar auch gehabt, aber nebendran hat es ja die Zeitschrift Kontakt gegeben. Die hat nur Kontaktinserat plus Werbung und eigentlich kaum redaktionellen Inhalt. Die haben es richtig gemacht, weil sie sich auf das konzentriert haben. Sie haben mit dem auch Geld gemacht. Die haben gut verdient mit dem Heftchen. Und unsere Kontaktanzeige, das war eigentlich mehr so, wir haben es auch. Aber es hat nicht wirklich eine grosse Resonanz gehabt. Das System war einfach. Es hatte eine Schiffernummer. Du hast deinen Brief eingeschickt mit dieser Schiffernummer und wir haben es dann weitergeschickt. Das war ganz ein einfaches System.
Aber auch das war natürlich wieder Frohnabend, wo ihr dann auch noch haben müssen.
Logisch.
Da hat man noch müssen Briefkasten-Unkel spielen.
Ja, logisch. Es war so Frohnabend, wie wie mit Matrizen die Adresse auf Briefe aufzubringen und später dann irgendwann mal über Computer und so Matrizdrucker die Adresse auszudrucken. Ich glaube, ich habe heute irgendwo noch eine Schachtel mit diesen Kleber von damals, wo wir die Adresse drauf ausgedruckt haben. Also, das war alles Fronarbeit, die du daheim gemacht hast, oder? Eben, das hat alles dazugehört. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, oder? In einer Zeit, wo wir viel professioneller arbeiten als damals.
Hast du noch etwas zu...
Also deine Arbeit war vor allem auch Fotografieren noch. Also du hast so soft-erotische Strecken gemacht, hast du mal gesagt. Was war das für eine Arbeit gewesen? Ist das irgendwie auch so...
Alles Mögliche. Alles Mögliche. Fotografieren war ein kleiner Teil gewesen. Das habe ich eigentlich für mich selber auch gemacht. Und dann aber eben können publizieren im Heft und dann aber Bericht schreiben und die Gestaltung vom Heft und die ganze Koordination und die ganze Leserbetreuung im Sinne von, also wie man es nachher verschickt, oder? Dass die Adressverwaltung und so weiter, die ganze Administration, Rechnungen schreiben und so weiter, all das haben wir alles als Hobby gemacht, oder? Das ist alles im Frauenarbeit gemacht worden.
Jetzt, du hast gesagt, 20 Jahre lang hat die Zeit gedauert, wo du von den ersten Anfängen bis dann zu mit dem vielfarbigen Cover produzierten AK produziert hast. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, hat es da irgendeine Dynamik gegeben? Gibt es irgendeinen Höhepunkt? Gibt es irgendwie eine Entwicklung, dass es immer besser geworden ist? Oder ist es dann auch irgendwann mal vielleicht mit der Konkurrenz verflacht? Wenn du rückblickend auf die 20 Jahre schaust, auf die 20-jährige Zeit, was fällt dir da so auf?
Also das ist wieder so ein Thema, das ich eigentlich nicht selber beurteilen kann. Da müssen wir auch wieder reinschauen, was wir gemacht haben. Ich kann es nur ganz subjektiv kann ich etwas dazu sagen. Wir haben ganz, ganz wenige Themenhefter gehabt, die irgendwo geblieben sind. Und eins von den Themenheften, wo ganz viel Resonanz ausgelöst hat und wo ganz wichtig war, ist ein Heft gewesen, Junge Schwule, Coming Out. Das war eine ganz wichtige Nummer gewesen. Die hat es nachher sogar als Sonderdruck gegeben. Also nicht als andersrum ein Normalheft, das verschickt worden ist, sondern als Sonderdruck haben wir die sogar mal publiziert. Und die zweite Nummer, die mir extrem geblieben ist, das ist eigentlich die Nummer gewesen, die wir über das Militär gemacht haben. Das war so eine richtige Selbsterfahrungsgeschichte gewesen, wo ein rechter Teil vom Heft eigentlich aus Erfahrungen mit dem Militär bestanden hat. Und das war so zu einer Zeit gewesen, im 88, wenn ich mich richtig erinnere, das war so zu einer Zeit gewesen, wo das Militär sich langsam aufgemacht hat und man sich nicht mehr unbedingt hat müssen allzu fest verstecken im Militär als Schwule und wo so nicht mehr so eine Frage war, ob man, also, dass man gehen kann. Weil früher ist man ja eigentlich gerade ausgemustert worden, wenn bekannt wurde, dass du schwul bist. Das sind so die zwei Hefter, die ich mich an die Resonanz erinnere. Und meine wichtigen Hefter, die für mich persönlich ganz, ganz wichtig geworden sind, weil das nachher dann wieder einen anderen Lebensabschnitt auch betroffen hat und weil das wiederum eine andere Geschichte gibt, das waren die Hefte, die wir im Portfolio den Karl-Heinz Weinberger entdeckt haben, der seinerzeit für den Kreis fotografiert hat. Der hat noch gelebt. Und ich habe ihn kennengelernt über jemanden, der bei uns mitgearbeitet hat, der ihn gekannt hat. Der hat mich bekannt gemacht und wir haben nachher dürfen seine alten Fotos aus dem Kreis nochmal publizieren. Und was viel spannender nachher war und was ich eigentlich ein bisschen schade finde, dass das nachher später niemand mehr aufgenommen hat, der Karl-Heinz Weinberger, der hat auch damals, als ich ihn kennengelernt habe, noch fotografiert. Und die Fotos, die haben eine Qualität gehabt, wie Nan Goldin oder ähnliche so ungestüme junge Künstler, die in dieser Zeit unterwegs waren als Fotografen. So ein bisschen verrückt und es hat ein bisschen nach Hobby ausgesehen, aber mit wahnsinniger Kraft. Und dann haben wir auch ein Portfolio machen mit diesen Fotos. Und auf das Heft, mit diesen Fotos, da bin ich wirklich stolz, weil das habe ich angeleiert, das habe ich machen, weil ich einfach mit ihm so unterwegs war.
Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, aber ich habe eigentlich nicht in dem Sinne Redaktionsbudget gehabt, wo ich können Journalisten losschicken konnte, Storys machen, sondern ich musste eigentlich das nehmen, wo die Leute einfach geschrieben haben.
Ja.
Wie war denn das gewesen? Also du hast gleich können, in einem gewissen Bereich hast du gleich können sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Themenheft, aber meistens hast du ein bisschen müssen schauen oder einfach nehmen und publizieren, was aus dieser HA-Gruppe oder aus der Community einfach auch an dich herangetragen worden ist, oder? Wie hat das ausgesehen?
Ja, wir hatten ja Leute, die geschrieben haben für das Andersrum. Wir haben den René Hornung, der ein recht bekannter Journalist ist, hat ja dann die Chefredaktion übernommen. Und daraus mit ihm, seinem Netzwerk, sind natürlich sehr viele interessante Themen nachher auch gekommen. Und ist sehr viel Material eigentlich gekommen. So ganz ohne Steuerung war es dann doch nicht gewesen, aber man muss einfach sagen...
Es hat kein Redaktionsbudget gegeben, das üblich war, wo man
hätte können. Wir haben kein Geld gehabt. Wir haben niemand gezahlt. Alles, was da drin erschienen ist, ist gratis gemacht worden. Jedes Foto hat der, der es gemacht hat, selber gezahlt. Jeder Artikel ist gratis geschrieben worden. Also es ist niemand entschädigt worden für die Arbeit, die wir da gemacht haben. Auch das ganze Umfeld, das wir ringsherum gemacht haben. Der René Hornung, der die ganze Chefredaktion gemacht hat. Wir alle, die Gestaltung und so gemacht haben, das ist lange nicht bezahlt worden. Erst so, wo es dann so ein bisschen professionalisiert worden ist, wo dann auch digitale Möglichkeiten gekommen sind mit dem Computer. Dort hat man dann umstellen. Dann haben wir die Grafik bezahlt gemacht. Die haben wir dann bei mir in der Druckerei gemacht. Und die war bezahlt, weil dort konnte man nicht mehr am Wochenende ein bisschen basteln. Das war nachher eine Arbeit, die ist eine Woche gegangen. Und das kannst du nicht mehr gratis machen. Aber das ist nur der professionelle Teil von der gestalterischen Umsetzung. Alles andere war immer gratis.
In der Zeit, wo es AK oder wo du es AK mit rausgegeben hast oder rausgegeben hast, eigentlich wirklich rausgegeben hast, oder? Du bist der Herausgeber gewesen. Stimmt das? Oder sind es die HA-Gruppen?
Nein, das
waren
die HA-Gruppen.
Ja. Aber gleich, wo die HA-Gruppen das AK rausgegeben haben, ist ja die ganze AIDS-Krise auch gewesen, oder? Mhm. Ich nehme an, das war ein Thema gewesen, wo das AK und auch dich, wahrscheinlich auch persönlich über Freundschaften, Leute, die krank geworden sind, betroffen hat. Kannst du erzählen, wie dich das selber betroffen hat und wie das dann auch in die journalistische Arbeit für das AK übergegangen ist?
Also AIDS... Das war eine ganz schwierige Zeit, weil man eigentlich Angst hatte. Einerseits hat jeder ums Leben Angst gehabt. Du hast nicht gewusst, trifft es dich selber auch? Hast du es schon? Hast du es nicht? Und gibt es eine Ansteckung irgendwann, weil du unvorsichtig bist oder so? Also, und man hat ja am Anfang gar nicht gewusst, wie man es überhaupt überkommt. Also das ist ja alles, das hat sich ja erst so langsam entwickelt. Aber die grosse Angst war eigentlich dann gewesen, eigentlich aus der politischen Sicht, wir haben einiges erreicht gehabt dort schon, politisch. Also der Paragraph 195 war ja dann schon abgeschafft gewesen und man hat auch in der Gesellschaft eigentlich erreicht, dass Schwule und Lesben ein bisschen mehr Anerkennung gehabt haben. Und dann kommt das AIDS. Und alle, die gegen Schwule und Lesben waren, haben natürlich probiert, aus diesem Kapital zu schlagen. Und dann ist der Roger Staub gekommen und hat die AIDS-Hilfe gegründet. Und die AIDS-Hilfe ist einerseits ein Weg war, um einen sachlicheren Umgang mit dem Thema herzubringen und andererseits, um die Schwulen-Community aufzuklären, dass das Kondom ganz, ganz ein wichtiger Aspekt ist, um eigentlich sich vor AIDS zu schützen. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo man vorher eigentlich, eigentlich eher so eine promiske Situation hatte, wo die Leute sich auch Dreierbeziehungen überlegt haben, wo die Leute wechselnden Sex hatten mit ganz vielen Leuten. Und natürlich ungeschützt ist das nachher eine ganz grosse Einschränkung gewesen, die dann gekommen ist. Und mich hat es wahnsinnig betroffen, weil ich den Herbert Riedener kennt und habe mit dem Herbert Riedener zusammen die Lederbroschüre gemacht, die damals ein riesen Skandal war. Der Blick hat das als Skandal aufgebaut, die Lederbroschüre.
Musst du vielleicht erzählen, was ist, bevor wir dann zum Herbert Riedener kommen, was war die Lederbroschüre gewesen, was hat die wollen?
Ja, das ist im Prinzip eine Broschüre für die Fetischleute, die auf Leder stehen und hat eigentlich Aufklärungsarbeit wollen machen. Und diese Broschüre hat nachher einen riesen Skandal ausgelöst.
Weil dort Geld drin war von der AIDS-Hilfe, wo ja dann wieder Geld war von der Eidgenossenschaft.
Genau. Ja, das ist richtig. Und das habe ich mit dem Herbert Riedener gemacht und er ist dann später eben an AIDS gestorben. Und das macht einem dann sehr betroffen, wenn Leute aus deinem eigenen Umfeld eben dann an dieser Krankheit sterben.
Ist denn das auch immer wieder ein Thema gewesen im AK? Also haben ihr dort da schon relativ früh, vielleicht noch bevor die AIDS-Hilfe die Kondomplakate überall in der Schweiz ausgehängt haben, nehme ich ja an, hat es in der Community, wahrscheinlich auch, oder haben ihr auch Prävention gemacht im AK?
Ja, das natürlich. Und in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe natürlich. Die Fäden waren die sehr eng gewesen. Ich habe für die AIDS-Hilfe ganz am Anfang so Hot Rubber Kleberli gemacht und ins Rädli gestaltet und so Geschichten, oder?
Das waren berüfte Kondome gewesen.
Richtig. Das hat so ganz klein angefangen und ist dann immer grösser geworden. Dann ist es irgendwann mal nachher professionalisiert worden. Wo dann grosse Werbeagenturen auch dazugekommen sind. Aber die Anfänge, die sind aus der schwulen Community eben auch mit unterstützt worden. Und wir haben sehr viel in diesem Zusammenhang gemacht, auch viel ins Rat nachher bekommen. Das war dann auch finanziell interessant für uns, oder? Weil wir viel ins Rat von der AIDS-Hilfe können generieren zu diesem Thema.
Vielleicht gleich noch schnell zu dieser Lederbroschüre. Die ist ja am Schluss dann gleich rausgekommen, oder? Also am Schluss kann man sagen, hat man die dann publiziert, oder? Das hat man dann weh können retten, auch obwohl das ein politisches Sperrfeuer gegeben hat?
Die war schon vorher publiziert.
Ah.
Also die hat, das Sperrfeuer ist erst gekommen,
wo sie schon publiziert
nachdem dass sie gedruckt und verteilt war. Erst dann ist das Sperrfeuer gekommen, weil das war ja damals noch nie eine Zeit gewesen, wo man so Zeug vorab verteilt hat, sondern das hat man noch das Belegexemplar abgeben oder man hat eben, als Blick hat man dann müssen schauen, wo man dann so ein Heftchen überkommt und so. Oder? Also, ja, ein kleiner Skandal im Wasserglas gesehen, hat sich schnell gelegt und
Aber grundsätzlich, gehe ich schon davon aus, ist eigentlich die AIDS-Prävention gut möglich gewesen und da sind da wahrscheinlich relativ, jetzt abgesehen von dieser Broschüre, relativ wenig Steine weggelegt worden.
Ich glaube, es ist eher das Gegenteil dann passiert. Durch das, dass es eben eine sehr sachliche Geschichte geworden ist, durch das, dass man ganz bewusst nicht skandalisiert hat und durch das, dass die AIDS-Hilfe sehr viel pragmatische Arbeit gemacht hat, haben wir eigentlich für die schwule Community in dieser Zeit sehr viel erreicht. Und ich glaube auch sehr viel Positives erreicht, sehr viel Aufmerksamkeit erreicht in der breiten Bevölkerung, weil das ist alles aus heutiger Sicht betrachtet Gratiswerbung war, wenn es auch zum Teil dann vielleicht negativ übergekommen ist, weil dann irgendwelche Zeitungen negative Schlagzeilen daraus gemacht haben. Aber eigentlich war es grosse Gratiswerbung, schwul war die ganze Zeit überall in der Presse gewesen, oder? Und das ist also aus heutiger Sicht muss man eigentlich sagen, eigentlich fast ein Glücksfall, oder? So viel Gratiswerbung bekommst du nie, oder?
ein anderes grosses Thema vom Andersrum oder vom AK ist eben ein Coming-out. Du hast ja gesagt, das war eine von diesen ganz wichtigen Nummern, gewesen, wo es um junge Schwule und um das Coming-out gegangen ist. Und im AK und überhaupt du als Person hast ja auch den Coming-out-Day in der Schweiz promotet oder hast das Format in die Schweiz gebracht aus den USA?
Wir haben immer gewusst, da gibt es noch ganz viele Junge in der freien Wildbahn, die noch gar nie irgendwie mit anderen Schwulen in Kontakt gekommen sind oder wo gecancelt werden oder wo geplagt werden oder wo daheim nicht dazustehen können und so weiter. Also da hat so viele Sachen gegeben, die eigentlich immer, und wenn man ehrlich ist, gibt es auch heute noch. Aber damals war das noch deutlich ausprägter gewesen. Und dann ist von Amerika ist die Idee Coming Out da gekommen. Ich weiss nicht mehr, wie ich das daran hergelaufen bin. Ich habe dort so viele ausländische Zeitungen gelesen, dass ich wahrscheinlich irgendwie den Advocate oder so angeschaut habe. Und dort war das drin gewesen. Und die Organisation, die das gemacht hat, der Coming Out Tag in Amerika, die hatten ein wunderschönes Logo von Keith Haring. Und für mich war gerade sofort klar, das Logo, jeder kennt den Keith Haring, das Logo ist absolut geil. Wenn man mit diesem Logo etwas machen kann, dann kann man wahrscheinlich mit kleinem Aufwand viel erreichen. Und dann habe ich in meiner ganzen Naivität nach Amerika geschrieben, wie denn das aussehen, ob wir das Logo brauchen dürfen. Und dann kam die Meldung zurückgekommen, ja, es sei kein Problem. Sie schicken uns Daten, wir können mit diesem Logo arbeiten. Und dann haben wir angefangen, haben ein kleines Komitee gegründet, ein paar Leute, die ich kennt habe, und haben einfach gefunden, ja, was machen wir jetzt? Coming-Alltag, ja, ist schön. Und eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben, ist, einmal im Jahr eine Pressekonferenz, ein paar gescheite Leute, die uns geholfen haben und wo mit Themen gekommen sind, die wir nachher in die Presse gebracht haben. Und zu dieser Zeit waren das halt eben noch Themen, die irgendwo bei der Presse auf Rückhalt gestossen sind. Also die Presse hat das exotisch genug gefunden, um das aufzunehmen. Und das Umfeld war ja eigentlich zu dieser Zeit auch relativ sozial gewesen. Die Presse hat nachher auch mitgeholfen, eigentlich das rauszutragen. Und wir haben nichts anderes gemacht als einfach eine Pressekonferenz, irgendein Thema und irgendjemand, der geredet hat. Und aus dem heraus hat es nachher Geschichten gegeben. Dann ist das überall in der Presse gekommen. Eben auch wieder Gratiswerbung, Multiplikation, wie macht man mit ganz kleinem Aufwand etwas, wo extrem gut wirkt, oder? Und das haben wir ein paar Jahre lang gemacht, bis sich dann das auch wieder verlaufen hat. Dann hat es Pink Cross übernommen, dann ist es ein bisschen verschwunden und jetzt habe ich das Jahr gesehen, dass das Jahr am Coming-Out-Tag wieder irgendetwas das Thema wieder gemacht hat, also dass der Coming-Out-Tag wieder gebraucht worden ist als Anknüpfer, wo man damit etwas machen kann. Dann haben wir irgendwie Pins und Käppli und T-Shirt und so Sachen gemacht, wo man dann verkauft und verteilt hat. Aber eigentlich war es eine Organisation gewesen, ohne irgendeinen Rückhalt, ohne Geld, ohne nichts. Oder? Es war wirklich einfach eine Geschichte gewesen, wie mache ich mit praktisch nichts eine riesen Multiplikation mit der Presse, damit das Thema möglichst weit gestreut wird und damit möglichst viele Leute in Kontakt kommen mit dem Thema. Das war eigentlich damals das grosse Ziel des Coming-Out-Tages.
Was war die Resonanz von dem Coming-Out? Hat das auch vielen jungen Männern geholfen? Oder?
Da musst du nicht mich fragen. Da müssen wir jetzt eine Jüngere fragen, ob sie sich noch daran erinnern. Ich kann das nicht sagen, aber man hat immer wieder so Rückmeldungen gehabt, wo dann irgendjemand gesagt hat, ja, das habe ich gesehen, habe ich gelesen, das hat mir geholfen. Aber jetzt so ein Detail kann ich dir das nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall die Resonanz, dass es bis heute gebraucht wird. Und das ist eigentlich das ist echt schön. Oder?
Das ist das, was du auch bei der HAB gelernt hast, dass man das Coming-out macht oder dass du Ja, oder...
Das war für mich immer klar gewesen. Das ist etwas Wichtiges. Das war ja früher auch ein Thema gewesen, dass sehr viele Leute... Heute hat man das noch bei den Fußballstars und sonst gibt es ja das kaum mehr, dass man sein Schwulsein muss verstecken. Aber damals war das eine Entscheidung gewesen. Du hast dich müssen entscheiden, gehe ich offen mit dem um oder gehe ich nicht offen mit dem um? Und das hat Konsequenzen, oder? Also es hat einerseits Konsequenzen auf das soziale Umfeld, hat aber auch Konsequenzen, wenn du sagst, ich gehe mit dem nicht offen um, dass du nachher irgendwo Alibi-Frau mitbringen, wenn du irgendwann ein Nachtessen mit deinen Geschäftskollegen gehst, oder?
Coming out und Armee ist ja auch noch ein anderes Thema, wo wir vorher schon kurz gestreift haben, wo wir noch über das AK geredet haben, also wo es um die Militärnummern, die ihr realisiert habt, aber ich weiss ja, dass du später dann noch bei diesen Green Berets aktiv gewesen bist. Vielleicht zuerst, hast du Militärdienst gemacht und wenn ja, was sind deine Erfahrungen als schwuler Mann im Militär?
Ich bin ja noch zu einer Zeit mit dem Militär konfrontiert gewesen, wo es eigentlich ganz einfach ist, zum sich am Militärdienst vorbeischleichen. Du hast einfach müssen zum Psychiater, dann hat er dir ein Schreiben mitgegeben, wo du nachher eigentlich für untauglich erklärt worden bist. Das wollte ich aber nicht. Ich habe irgendwo gefunden, das tue ich denen nicht zu lieb. Die sollen sich mit schwulen Themen konfrontiert sehen. Die sollen mit dem umgehen. Und ich habe gleichzeitig auch irgendwo gefunden, ich selber bin noch relativ, also ich habe mich damals noch relativ unreif empfunden. Ich war eher ein Spätzünder in der Entwicklung zum Mann und ins Leben hinein. Und ich habe gefunden, das muss ich jetzt irgendwie, das muss ich ausprobieren. Das hilft vielleicht, um ein bisschen fester im Leben zu stehen. Das hilft vielleicht auch, um mal beibereit zu machen, wenn irgendeiner blöd tut. Und ich bin dann ins Militär gegangen, weil ich mich für Technik interessiere, habe ich vorher schon Flugzeugerkennungskurs gemacht, bin dann zu der Fliegerabwehr gekommen. Und das ist eine Truppengattung, die eher Akademiker unterwegs sind und eher ein bisschen besser gebildet. Das war vielleicht ein bisschen ein Vorteil gewesen, gegenüber irgendwie den Füßel oder gegenüber den Grenadier. Weil da nachher auch weniger pöbelt worden ist. Und ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht von der Seite der Kameraden. Also das ist dann so weit gegangen, dass ich irgendwann später dann sogar Sexangebote bekommen habe im Militär. Und sogar mit heterosexuellen Kollegen Sex gehabt. Also auch das ist gegangen. Damals hatte ich noch meinen Berner Freund gehabt, wo ich in die Terrasse gegangen bin. Und das war dann eine ziemlich lustige Geschichte, weil es der erste Tag in der RS und mein Freund bringt mich am Bahnhof und das haben andere gesehen und nachher hat mich mein Freund natürlich geküsst und dann ist das schon das Gesprächsthema. Also ich war schon vom allerersten Tag an das Gesprächsthema im Militär. Der hat sich mit einem Mann geküsst, oder? Und
das ist aber gegangen und möglich gewesen oder hat dann zu keinen Konsequenzen geführt?
Ja, einfach, das hat einfach zu dummen Sprüchen geführt, aber mehr nicht. Und das Interessante war dann eher, du hast ja dann eine Gruppe, die dabei bist, die einen Unteroffizier führt. Und unser Unteroffizier ist dann das erste Mal, wo das erste Mal einen Ausgang gegeben hat, mit uns in die Beine gegangen. Und dann hat er irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssen einfach dumme Schwulenwitze verreissen. Und dort habe ich einfach gewusst, entweder sagst du jetzt etwas, oder dann hast du nachher immer ein Problem. Und dann habe ich einfach gesagt, du los, solltest du glaube aufhören mit diesen Witzen, weil es hockt ein Schwulen am Tisch. Und dann hat er mich mit riesengroßen Augen angeschaut und hat glaube nicht begriffen, was ich ihm jetzt gesagt habe. Aber er hat zumindest aufgehört, aber die anderen haben es begriffen. Und weil, ja, der Einzige, den ich davon gewusst hätte, wäre ja ich selber gewesen. Also ist ja sicher nicht jemand anderer am Tisch gekocht, der schwul ist. nachher, später habe ich dann irgendwann mal so einen Kleber, wo ich in der schwulen Gruppe rausgegeben hat, wo etwas Schwules drauf gestanden ist, auf mein Sturmgewehrmagazin geklebt. Das hatte ich ziemlich lange gehabt, ohne angepöbelt zu werden. Und irgendwann hat dann mal der Leutnant gefunden, du, weißt, eigentlich ist das nicht erlaubt. Kannst du ihn nicht irgendwann mal wieder wegnehmen. Aber es war nie so, du musst, und das wollen wir nicht. Weil sie, ich glaube, die haben selber gemerkt, es ist wichtig für mich und es ist ein wichtiges Thema für mich. Und dass ich da voll im Coming-out stehe eigentlich, oder? Und mit dem muss lernen umgehen.
Ja. Dann hast du eigentlich nie im eben blöde Sprüche an Pöbeleien im Sinn von dem einen Unteroffizier, der blöd über Schwule geredet hat, aber du bist nicht weitergehend diskriminiert worden und schon gar nicht, dass man dich ausgeschlossen hätte aus der Armee, oder?
Ja. Nein, das nicht. Der Unteroffizier hat dann, wo es dann mal in die Verlegung gegangen ist mit Nachtlager im Zelt, in einem Wäldli, und ich zufälligerweise gerade so neben ihm den Schlafsack aufgerollt habe, hat er dann gefunden, ich soll den nicht überlängen zur Nacht. Aber das ist eine Bemerkung, die ich jetzt nicht als schwulenfindlich aufgefasst habe. Das war einfach, weil er Angst hatte. Er hat wirklich Angst davor gehabt. Ob schon, dass er so hässlich war, wie er war, habe ich überhaupt nicht herzig gefunden. Das, was viel interessanter eigentlich ist, war, ich war ja zukünftiger Student, Akademiker also. Und in der FLAP ist jeder Akademiker, jeder, hat müssen weitermachen, ist gezwungen worden. Der hat es nicht gegeben, nicht weitermachen. Hat jeder müssen weitermachen. Der Einzige, der nicht gefragt worden ist, nicht einmal gefragt worden, bin ich gewesen. Und auf der einen Seite bin ich froh gewesen, dass ich nicht müssen weitermachen, aber auf der anderen Seite habe ich für mich gedacht, das ist wahrscheinlich, weil ich viel zu provokant und offen schwul war. Und das ist notiert worden. Und die hat gefunden, den kann man nicht brauchen, zum Offizier werden. Ja. Aber das ist eine Vermutung. Ich kann es nicht belegen. Es kann auch sein, wer sie gefunden hat. Ja, das ist noch viel zu unreif. Also, schon möglich.
Du hast ja dann die Green Berets entweder gegründet oder bist aktiv dort. Wie ist denn das Engagement entstanden?
Also jetzt machen wir natürlich wieder einen riesen Gump. 1980 und dann irgendwann gegen Ende vom Jahrzehnt, beziehungsweise vom Jahrhundert. Und der riesen Gump, der zeigt, was in dieser Zeit sich entwickelt hat, wo wir gestartet sind. Wir sind gestartet eigentlich am Ende von dort, wo der Kreis aufgehört hat. Und kommen am Schluss dann an, eigentlich in einer Welt, wo schwul sein so kein Thema mehr ist, dass man sogar den Fetisch offen ausleben kann. Das war zu einer Zeit, wo das Privatfernsehen sehr stark aufgekommen ist. Und das Privatfernsehen hat davon gelebt, möglichst skandalöses Zeug zu bringen. Und dann hat das Privatfernsehen in Deutschland einen Bericht gebracht über eine kleine schwule Gruppe, die sich Green Berets genannt hat. Und die Gruppe, die hat Camps gemacht, wo sie im freien Natur gezeltet haben oder irgendeine Hütte hatten, wo man nachher kochen konnte und so. Und nachher eben fetisch Militär ausgelebt hat, in verschiedenen Variationen. Die einen haben dann wirklich so Vollausrüstung. Also mit der Gasmaske, mit dem Helm, also ohne Waffe, aber einfach sonst alles. Splitterschutzwesten und weiss nicht was, alles die Leute alles umgedreht haben. Und die anderen heisst dann mehr eigentlich auf Sexuelle, Master und Sub und Sub-Geschichten, Master- und Sklavengeschichten gemacht. Das hat sich dann alles so ein bisschen vermischt. Und da hat es einfach dann so verschiedene Leute gegeben, die dann so ihre eigenen Fetische so ausgelebt haben. Dann bin ich auf Deutschland gegangen, an so ein Camp, habe das erlebt. habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich als Sklave oder als Rekrut ich da nicht so geeignet bin, dass mir das nicht liegt, dass ich eigentlich auf der anderen Seite meine Fähigkeiten sehe. Das hat sich dann ziemlich schnell durchgesetzt, auch schon an dem Wochenende. Aber das war hochinteressant. Wir hatten lustige Abenteuer. Und dann habe ich hier Leute gesucht, die die gleichen Interessen haben. Und das war damals relativ einfach, weil Armee und Militär und Pfadi und so ist ein Thema gewesen, das damals sehr stark war. In der Zwischenzeit wieder völlig verschwunden. Heute musst du Turnschuhe anlegen und zocken, damit irgendwo im Fetischbereich unterwegs bist. Und das war immer noch Zeit gewesen, vor Internet, muss man sich bewusst sein, vor den Möglichkeiten, die wir heute mit Dating haben. Und wir haben dann mehrere Lager durchgeführt, wo wir irgendwelche Ferienhäuser und eben so Pfadihäuser und Schulheime und so gemietet haben und dort nachher solche Lager gemacht haben, wo es eben dann darum gegangen ist, mir als Offizier, in Anführungszeichen, spielen mit diesen Rekruten oder Soldaten. Ich hatte einen ganz guten Kollegen, der beim Grenzschutz gearbeitet hat, der eine extrem gute militärische Ausbildung hatte. Mit dem haben wir dann so Sachen gemacht wie Seilbahnen bauen, Hängebrücken bauen und so Sachen. Das waren Abenteuer, das habe ich vorher nicht gekannt. Das war so richtig so pfadimässig dann auch gewesen, oder? Und das hat eine ganz gute Mischung gegeben. Leider ist er dann bei einer Bergtour ums Leben gekommen und irgendwo abgerutscht und ist nie mehr aufgetaucht. Also man hat seine Leiche nie gefunden. Das war dann auch für uns als Gruppe ein schwerer Schlag gewesen. Weil damit ist eigentlich der diese Techniken hat können und hat können absichern, ist dann verschwunden gewesen. Aber dort ist dann das Licht von dieser Organisation auch schon ziemlich am Verlöschen gewesen, weil dort ist dann so langsam das Internet gekommen. Und man hat dann gemerkt, dass man mit dem Lager die Leute nicht mehr hinter dem Ofen führen kann. Die Leute sind dann nicht mehr gekommen. Und das ist dann, ja, die Organisation ist dann still und heimlich wieder verschwunden eigentlich.
Wie lange hat die Bestand gehabt?
Ein paar Jahre. Frag mich aber jetzt nicht nach genauen Zahlen, da müssten wir auch die Unterlagen anschauen. Dort finden wir alles. Aber es war eine schöne Zeit, eine spannende Zeit gewesen, für mich, um im Leben einiges weiterentwickeln, auch eine schöne Zeit gewesen. Und meinen jetzigen Mann habe ich so kennengelernt.
Wo wir hier reingelaufen sind, haben wir gesehen, an der Wegkreuzung hier, das Kreissymbol.
Der Erste, der es gesehen hat.
Und das heisst ja etwas. Das heisst, du hast auch hier jetzt auf dem Tisch Fotos bereitgelegt, die vom Weinberger sind. Du hast vorher schon mal erzählt, dass du über den Antiquar zu dem Kreis gekommen bist. Aber der Kreis spielt immer wieder in deinem Leben eine wichtige Rolle. So wichtig, dass du sogar da aussen flackst, oder? Erzähl noch ein bisschen mehr deine Erfahrungen mit dem Kreis.
Es ist ja eigentlich eine ganz merkwürdige Situation, eben, dass ich immer wieder in diesem Umfeld eigentlich die Chance gehabt hätte, mit Leuten zu schwätzen, die den Kreis noch erlebt haben und etwas zu erfahren. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass die mit dem Kreis eine Verbindung haben. Also Zürich bei der HATZ im gleichen Haus hat die SOH, die Schweizerische Organisation der Homophilen, ihr Büro gehabt. Und die älteren Männer haben mich einfach rein körperlich nicht so wahnsinnig interessiert. Hätte ich aber mit denen mal gescheit geschwätzt, dann hätte ich vielleicht gemerkt, dass das die Nachfolgeorganisation ist vom Kreis. Habe ich aber damals nicht gewusst. Der Kreis war für mich eine schöne Zeitschrift mit schönen Bildern drin. Die Themen, die darin behandelt wurden, waren eher uninteressant aus meiner Sicht. Und das war nachher auch so etwas, das ist bei mir gelegen. Und ich hatte dann irgendwo manchmal irgendein Licht gehabt, wo ich etwas gefunden habe, wo wieder mit dieser Kreiszeit in Kontakt, also wo der Verbindung gehabt zu dieser Kreiszeit. Aber Der wirkliche Punkt war eben dann, was ich vorher schon gesagt habe, andersrum Kontiki, das Portfolio mit dem Karl-Heinz Weinberger. Da haben wir irgendwie in einer Redaktionssitzung über einen Kreis, aus irgendeinem Grund über einen Kreis geschwätzt. Und dann sagt mein Kollege in der Redaktionssitzung, du, bei mir um die Ecke wohnt ein Fotograf, der seine Zeit für den Kreis fotografiert hat. Und er sagt, was? Wieso hast du das mir noch nie erzählt? Das ist ja hochspannend, du kannst mich bekannt machen. Also, du kennst mich ja, kannst mich bekannt machen. Ja, das ist kein Problem. Dann sind wir dort mal vorbeigegangen und der Jim, wie er im Kreis geheißen hat, oder eben der Karl-Heinz Weinberger, war zuerst äußerst misstrauisch. Nach x Jahrzehnten, wo niemand sich für ihn interessiert hat, kommt plötzlich so ein Junge und fragt nach dem Kreis und nach diesen Fotos und so. Und zuerst ist sehr viel Misstrauen gewesen. Ich bin einfach mal da gewesen, dann bin ich wieder gegangen. Dann habe ich wieder mal angerufen, habe eine Flasche Wein mitgenommen, weil er sehr gerne Wein getrunken hat. Wir sind zusammengehockt. Er hat erzählt, ich habe irgendwie ein Zeug erzählt. Ich habe ihm gezeigt, was wir machen. Und irgendwann hat er dann auf alte Fotos für ihn aus der Kreiszeit, die tatsächlich im Kreis erschienen sind. Und dann habe ich gefragt, du, darf ich da mal etwas mitnehmen? Ich würde gerne ein Portfolio machen. Dann war zuerst so ein bisschen misstrauisch. Dann hat er dann schlussendlich gesagt, ja, kannst du da mal ein paar Fotos mitnehmen? Dann haben wir ein paar Fotos ausgewählt. Und ich mache das Portfolio. Und nachher, als das Heft draussen war, komme ich mit den Fotos und bringe die wieder zurück und habe ihm ein paar Heftchen gebracht. Und dann hat er gewusst, der meint es ernst. Und von dort an war sein Eis gebrochen. Und dann hat er mir immer mehr Sachen gezeigt. Dann hat er mir auch Sachen gezeigt, die nicht im Kreis erschienen sind. Das Schönste war dann, ich durfte dann sogar negativ mitnehmen, um Vergrösserungen zu machen. Und er hat dann wirklich Vertrauen gefasst. Und dann ist er eben nachher mit seinen aktuellen Fotos hinterhergekommen. Dann habe ich nachher gemerkt, oh, der fotografiert ja immer noch. Und das sind extrem heisse Fotos, die da kommen. Und das haben wir nachher auch im Andersrum publiziert. Und eigentlich dort hat es nachher so angefangen, dass ich mich immer mehr für den Kreis interessiert habe. Und dass ich mich mit dieser Zeit auseinandersetzen habe, weil ich dort dann einiges gewusst habe. Aber es ist immer noch so ein separater Ding gsi, wo keine Verbindung hatte. Oder? Also ich hatte nicht sehr viel gewusst. Und eigentlich ist dann nachher der grosse Auslöser ist dann gsi, das Schwulenmuseum in Berlin wollte eine Ausstellung machen. Und kurz und über die Kreiszeit und kurz vorher habe ich, vor das bekannt worden ist, habe ich auch wieder einen Besuch gemacht beim Karl-Heinz. Und normalerweise bin ich mit dem Zug gefahren auf Zürich, von da von Frauenfeld. Und dann hat mir der Karl-Heinz angerufen und gesagt, komm denn heute Abend nicht mit dem Zug, komm denn mit dem Auto. Ja, ist gut, okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich komme mit dem Auto. Und bin ich mit dem Auto auf Zürich. Und dann haben vier grosse Migros-Ecke auf mich gewartet. Und der Karl-Heinz hat gesagt, schau mal, der französische Redakteur vom Kreis, der geht jetzt ins Altersheim. Und er hat alles aussortiert, was er Angst hat, dass seine Nachkommen, wenn er stirbt, würden fortschiessen, weil es zu erotisch ist, weil es Schwänze drauf hat oder weil es zu Blut ist. Und er hat mir das gegeben und ich würde das eigentlich nicht behalten, aber ich weiss, dass du der Richtige bist, für mit dem etwas Gescheites anzufangen. Und dann habe ich das mitnehmen. Und der Rest vom Archiv, das ist ja dann ein Bogen, der sich dann ganz weit spannt, der Rest vom Archiv, vom französischen Redakteur, ist ja dann irgendwann, als er gestorben war, ins Schwulenarchiv gekommen. Und ich habe also eigentlich das, was nichts mit dem Kreis zu tun hat, eigentlich, sondern was sein privates Vergnügen war, habe ich bekommen. Und das, was den Kreis betrifft, was eigentlich für den Kreis wichtig ist, das ist jetzt im Schulenarchiv. Und der ganze Fundus haben wir in der Zwischenzeit mehrfach können auch nutzen. Also der erste Punkt ist dann gewesen, das weißt du ja auch, die Ausstellung vom Schwulenmuseum in Berlin. Die haben, der Karl-Heinz Weinberger ist, Karl-Heinz Stemmle,
auch Karl-Heinz Steinle.
Karl-Heinz Steinle hat er geheissen. Der Karl-Heinz hat extrem Freude gehabt, schon nur mit dem Bild, das da an der Wand hängt, von Puelma, eine schöne Zeichnung von einem jungen Mann auf einem Ross, wo ich mal in einem Brockenhaus gefunden habe. Und das Material ist nachher im Schulenmuseum gegangen und später ist die Ausstellung ja nachher auch noch ins Landesmuseum Zürich gekommen. Und dann sind Fotos aus dieser Sammlung nachher eben auch dort gegangen. Wir haben das gleiche Material nachher im Zusammenhang vom Film über den Kreis nochmal können brauchen. Dort ist sehr viel von diesem Material auch genutzt worden. Und der Salzgeber in Berlin hat dann schlussendlich auch noch ein Buch rausgegeben, das eigentlich fast zum grossen Teil bebildert ist mit dem Material aus dieser Sammlung. Ja, und heute weiss ich natürlich viel mehr über den Kreis, heute weiss ich viel mehr Zusammenhänge und die Geschichte kennt man heute dank der Arbeit von Karl-Heinz Steinle. Er hat wirklich eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Und das ist echt der Anfang gewesen, dass man nachher hat können auch den Film dann irgendwann mal machen, weil dann das mal publiziert ist gewesen. Es hat etwas gegeben, oder? Und es hat dort nachher auch einen Moment gegeben, wo es ein grosses Interesse da ist gewesen. Da haben auch noch einige Leute gelebt, die den Kreis noch persönlich erlebt haben, wo nachher auch sehr viel Infomaterial gekommen ist, wo man sehr viel erfahren hat eigentlich über die Zeit.
Möchtest du noch etwas zu...
Ja, die Fotos, die Fotosammlungen, sind das vom... Also was für eine Provenienz haben die? Also wer hat die gemacht, also, was du da hast? Also, ob du da noch etwas Neues erzählen
kannst? Du musst umgekehrt fragen, wer war der Sammler?
Eugen Laubacher.
Eugen Laubacher hat den Kaiser, richtig. Ich vergesse die Namen immer wieder.
Alias Schalwelti. Schalwelti ist ja einfach
das Pseudonym im Kreis. Der hat bei der BBC gearbeitet, ist dort Direktor gewesen, ist im Direktorium gewesen bei der BBC. Er hat also genug Geld gehabt. Und das weiss ich jetzt vom Jim direkt, weil der Jim hat mir das erzählt. Wenn der Jim fotografiert hat, dann war der Erste, der die Fotos angeschaut hat, der Laubacher. Und er durfte negativ auswählen, die er haben wollte. Und die Fotos auswählen, die er haben wollte. Und die hat er dann gekauft. Und erst nachher sind andere gekommen, die allenfalls etwas haben wollen von diesen Fotos, die der Jim gemacht hat. Der Laubacher war ein riesengroßer Erotiksammler. Und das ist der Grund, warum es die Sammlung überhaupt gibt. Also er hat einerseits eben offensichtlich für den Kreis sehr viel Kontakt auch gehabt, gerade auch nach Amerika. Ich vermute, dass der Kontakt zum George Platt Lines wahrscheinlich über ihn gegangen ist, weil er sehr viel auch im Ausland natürlich war. Oder? Er hat die Kontakte können knüpfen. Und nebenzu hat er aber für sich selber eben eine grosse erotische Sammlung aufgebaut mit Fotos, die nie im Leben hättest im Kreis zeigen können. Es wäre nicht gegangen, weil im Kreis hat es eigentlich keine blutige Schwänze gegeben und die Fotos sind sehr brüht und sehr, aber dafür sehr künstlerisch gewesen. Es waren eigentlich schöne Fotos gewesen, zu einem grossen Teil. Aber halt einfach wirklich sehr brav. Und das ist eigentlich das Thema. Und er hat von x Fotografen Material zusammengetragen. Ich habe das angeschaut, als ich das bekommen habe. Und in meiner Naivität damals habe ich einfach gesehen, schöne Fotos, die gefallen mir noch. Das sieht aus wie vom Jim und von anderen Fotografen. Aber das war auch noch in einer Zeit, in der man noch nicht so viele Recherchemöglichkeiten hatte. Also hat das geheissen, ich habe nicht gewusst, von wem die Fotos sind. Ich habe das auch nie als irgendetwas Wertvolles angeschaut. Das ist für mich einfach schöne Fotos, aber ökonomisch ist es nichts wert, oder? Und erst, als nachher der Salzgeber, Herausgeber, der Björn bei mir war, dann fährt er da von dieser Kiste mit Fotos an, Fotos rausnehmen und sagt, das ist der Fotograf, das ist der Fotograf, das ist der Fotograf. Du weißt, was das wert ist? Der Abzug da hier, 400 Euro. Mindestens Vintage. Aus der Zeit. Oder? Und so Fotos, die ich jetzt gefunden habe, ist jetzt nicht das Verrückteste, oder? Ich habe noch Schöneres. Also vom Gym habe ich schönere Fotos, oder? Also das ist, dort habe ich dann erst eigentlich so gemerkt, was da dahinter steckt, also was dass in dieser Sammlung eben noch sehr viel Material ist, das man irgendwann mal auswerten muss. Ich werde in 2 Jahren pensioniert und das ist eines der Themen, die ich mir für meine Pensionierung eigentlich aufgehoben habe, daraus noch mal etwas zu machen, aber nachher nicht einfach ein Bilderbuch, wie das, was der Björn dann gemacht hat, wo ein Schnellschuss war, damit gleichzeitig mit dem Film auch noch ein Buch dazu rauskommt. Sondern vielleicht dann etwas mit etwas mehr Tiefgang und die Sammlung auch wirklich zu ergründen, was in dieser Sammlung alles drinnen ist.
Vielleicht noch zum Abschluss von diesem Gespräch. Wir sind hier im Frauenfeld, im Thurgau. Ja. Wie ist es denn eigentlich jetzt, du wohnst sicher seit etwa 30 oder 40 Jahren jetzt im Thurgau, nehme ich an. Wie hat sich das Schwulleben im Thurgau ursprünglich angefangen? Wie hat das angefangen und wie hat sich das entwickelt? Das war vielleicht gar nicht ein Thema gewesen, weil, wo du gekommen bist, ist das schon alles akzeptiert gewesen? Du hast gar nicht Diskriminierung erlebt? Oder was kannst du dazu sagen?
Also, das ist nicht ganz so, nein. Ich habe ja das grosse Glück, ich bin von Zürich gekommen und habe dann da zuerst in der Druckerei vom Schletti gearbeitet. Und dann haben wir irgendwann mal unsere eigene Druckerei gegründet, wo ich dann Mitbesitzer war. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld eigentlich kaum irgendein Problem gehabt, weil ich bin relativ offensiv und offen umgegangen. Und die meisten Leute haben Angst, wenn jemand offen und offensiv mit dem Thema umgeht, um nachher irgendwie negative Geschichten zu machen oder irgendwie die anzupöbeln oder irgendwie blöde Bemerkungen zu machen. Also das habe ich so gut wie gar nicht erlebt. Was ich aber sehr wohl gemerkt habe, ist, dass wir da im Thurgau in einer Welt sind, die gar nicht schwulenfreundlich ist. Eigentlich. Und das habe ich dann extrem gut gemerkt, wo der André Salaté, der Staatsarchivar, in der Serie «Thurgauer Köpfe» einen Beitrag gemacht hat über den Rolf vom Kreis, also über den Leiter, den Karl Meyer, der ja auch Schauspieler war, ein Thurgauer Volksschauspieler war, im Thurgau einiges bewirkt hat. Und jetzt, der André Salaté ist auch nicht ganz so ein angepasster Kopf gewesen. Das war nicht einer, der nachher nur über den Thurgauer Volksschauspieler geschrieben hat, sondern in seiner Recherche hat er nachher schnell mal gemerkt, der Rolf, der ist, beziehungsweise der Karl Meyer, der ist gar nicht wichtig. Wichtig ist der Rolf, also der Leiter vom Kreis. Das war viel wichtiger im Leben von Karl Meyer als alles andere. Hat also diesen Bereich auch reingebracht in diesen Beitrag. Das ist publiziert worden. Und André hat mir dann irgendwann später gesagt, er ist körperlich angegriffen worden auf der Vernissage, wo das Buch vorgestellt worden ist, weil er es gewagt hat, ein schwules Thema zu behandeln. Und zwar von irgendjemandem, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand aus der Haute-Vallée von Frauenfeld. Und wenn man sich nachher noch ein bisschen weiter denkt, ein paar Jahre später, haben wir ja das Thema Schwulennähe. Beziehungsweise Ehe für alle. Die einzige Kantonsregierung in der Schweiz, die eine negative Stellungnahme gemacht hat, war die Kantonsregierung vom Kanton Thurgau. Und dort habe ich nachher der Regierung einen Brief geschrieben. Ich finde das nicht okay, ob sie sich das nicht nochmal überlegen wollen. Und habe dann vom Staatsschreiber eine ganz freche Antwort bekommen, die zeigt, was der Thurgau für ein Kanton ist. Ich habe als Antwort bekommen, was mir eigentlich einfalle, sich in die Arbeit der Regierung einzumischen. Ich habe da gar nichts dazu zu sagen. Das war so der Ton dieser Antwort. Und das zeigt, wie im Thurgau bis vor wenigen Jahren noch die Mentalität des früheren Untertanengebietes war. Und heute sage ich eigentlich immer, wenn ich Leute provozieren es sei eigentlich schade, dass der Thurgau nicht mehr ein anständiges Untertanengebiet sei wie früher und dass wir Berner da nicht mehr die Regierung machen.